Ich habe da gerade gesessen und habe so gedacht, was machst du da eigentlich gleich? Also normalerweise bin ich kein Mensch, der sich mit Selbstzweifeln rumschlägt. Aber wenn da so viel dazwischen kommt, da fragt man sich schon mal, was machst du da eigentlich? Und ich habe so einen Eindruck von Gott gehabt, wo ich einen Kellner gesehen habe. Und er hat gesagt, genau das machst du heute. Ich bin der Koch, ich habe eine Speise vorbereitet. Was Leckeres zu essen. Ich habe entschieden, was es zu essen gibt. Der Gast darf diesmal nicht bestellen, sondern der Koch bestimmt. Und du bringst das Essen zu den Leuten. Essen müssen sie schon selber. Ne? Also, ich weiß, was ich zu tun habe. Ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Und ich denke, dass wir wirklich gute Speise von Gott bekommen. Wenn wir das mal so sehen, als etwas, wie er uns ernähren will, dann ist das ganz hilfreich. Ich habe im letzten Monat über ein Thema gesprochen, was für mich so war, wie als wenn Gott mir eine Lupe gibt und bestimmte Texte unter dieser Lupe sieht, also mit einem neuen Blick. Und dieses Thema ist das Thema der Identifikation. Und da habe ich vor einem Monat drüber gesprochen und ich möchte gerne da heute fortsetzen und möchte uns nochmal ganz kurz mit für diejenigen, die vielleicht vor einem Monat nicht da waren, hineinnehmen, was da so war und was ich da so gesagt habe. Identifikation hat ja was mit Identität und wenn ich angehalten werde auf der Straße und ich muss mich identifizieren, dann fragt mich die Polizei nach meinem Ausweis und dann zeige ich denen mein Personalausweis und dann gucken die und dann sagen die, ja gut, sieht so ähnlich aus wie der, der da auf dem Bild ist. Zur Not können die das irgendwie über ihre Datei checken, dass ich wirklich der bin, der ich vorgebe zu sein. Aber das ist nicht so der Hauptpunkt, auch wenn der wichtig ist, wenn wir über Identifikation sprechen, merkt den euch einfach, möchte ich eher über eine andere Art der Identifikation sprechen. Ich habe mich gefragt, was ist ein schönes Bild für Identifikation? Und da ist mir dieses Bild der Umarmung gekommen. Der Punkt, wenn man sich mit jemandem oder mit einer Sache identifiziert, ist es so, als würde man sie umarmen. Man lässt sich so ganz auf diese Sache ein, man lässt sich so ganz auf diese Person ein, man nimmt sich selber da zurück und es geht also eher um den anderen als um einen selber. Und ich möchte mal kurz zusammenfassen und weil das abgestürzt ist, habe ich das ganz schnell noch heute Morgen hier hingemalt. Ich möchte euch mal ganz kurz einen Rückblick geben von dem, was war und das, was heute kommen wird. So. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass die Voraussetzung, sich mit Jesus identifizieren zu können, ist, dass er es mit uns getan hat. Jesus ist Mensch geworden und hat alles durchlebt, was wir durchleben, kennt unsere Gefühle, weiß genau, wie wir es meinen, versteht uns durch und durch, hat gelitten, hat sich gefreut, hat Gemeinschaft gehabt. Also er ist wirklich ganz Mensch gewesen, um uns zu zeigen, ich identifiziere mich mit dir, mit euch. Das ist eine Voraussetzung, die ist ganz wichtig. Und der erste Punkt, wo wir darüber gesprochen haben, war diese Stelle im Römer 6, dass der Paulus ermutigt, uns mit dem und mit der Auferstehung Jesu zu identifizieren. Euch nochmal anhören, ist auch im Internet zu hören, die Predigt. Der zweite Punkt war der, den ich auch letztes Mal gesagt hatte, ist, dass Jesus möchte, dass wir uns mit denen identifizieren, mit denen er sich identifiziert. Und das sind die Armen, die Schwachen, die Ausgestoßenen, die Stigmatisierten, wo er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist das, was ich letztes Mal so gesagt habe. Heute möchte ich mehr darüber sprechen, über zwei Bereiche, wo wir eben auch mit Menschen zu tun haben. Das ist einmal unser Arbeitsleben an unserem Arbeitsplatz und das andere ist eben unser Gemeindeleben. Das ist unser Miteinander hier. Und in beiden Fällen gilt wieder, dass Jesus möchte, dass wir uns mit ihm identifizieren. Und da habe ich uns ein paar Texte mitgebracht und da werde ich auch noch mal kurz auf das Abendmahl eingehen. Was uns hindert, uns zu identifizieren, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber das gilt für diese beiden Bereiche des Arbeitslebens oder auch des Gemeindelebens genauso, ist die Bereitschaft, sich zu demütigen, die Bereitschaft zu sagen, ich nehme mich mal nicht so wichtig und sich zurückzunehmen, damit man sich einlässt auf den anderen. Und das Stolz ist so eine Bremse, die uns abhält davon, uns einzulassen, weil wir neigen als Menschen dazu, unsere Sicht der Dinge zu machen, der Wahrheit zu machen. Unsere Wirklichkeit ist die Wahrheit, aber das ist ja gar nicht. Unsere Wirklichkeit ist ja nur ein Teil der Wahrheit und ist auch ganz viel Lüge drin und Es ist schwer auseinander zu pflücken, was unsere Wirklichkeit ist, was davon wahr ist, von der Bibel her, und was davon nicht wahr ist. Und in unserem Kopf sind Gedanken, die sind nicht wahr zum Teil. Wir machen uns selber was vor und Sachen schön. Es ist nicht so, dass unsere Wirklichkeit die Wahrheit ist. Das einfach mal zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich demütige mich jetzt mal, und auch wenn ich mich einlasse auf dich, in Menschen an meinem Platz oder auch in der Gemeinde, dann nehme ich mich mal zurück, dann will ich mal wirklich davon ausgehen, dass andere anders erleben, anders dich erfahren, anders die Bibel verstehen, etc. pp. Ich möchte da mich zumindest mal darauf einlassen. Ist ja nicht so, dass ich meine Meinung und meine Sicht der Dinge über den Haufen werfen muss. Manchmal ist es nötig, aber nicht immer. Aber zumindest gebe ich mir die Mühe, um des anderen Willen, um Jesu Willen, mich einzulassen auf den anderen. So, das Stichwort, was ich da genannt hatte, war Projektion. Dass man sehr schnell von sich auf andere schließt. Mein Problem muss auch das Problem des anderen sein. Oder was mir leicht fällt, muss auch jedem anderen leicht fallen. Das ist natürlich nicht so. Und wir müssen aufpassen, dass wir in den Lebensbezügen, in denen wir unterwegs sind, eben nicht so projizieren und von uns immer auf andere schließen. Das geht aber ganz automatisch und manchmal geht das ganz schnell. Und da muss man wach unterwegs sein. Ich denke, dieser Prozess ist ein wesentlicher Anteil dessen, was Jüngerschaft, was die Bibel als Jüngerschaft beschreibt. In der Jesus-Nachfolge ist es tatsächlich so, dass er zunehmen muss und wir müssen abnehmen, so wie Johannes der Täufer gesagt hat. Er muss an Bedeutung gewinnen, ich muss an Bedeutung abnehmen. Und das muss man wirklich wollen, und das ist ein Entschluss der Nachfolge, wenn man Jesus nachfolgt, zu sagen, nicht mein Wille soll geschehen, sondern sein Wille soll geschehen. Ich möchte nicht in erster Linie meine Meinung zum Maß der Dinge machen, sondern seine Meinung zum Maß der Dinge machen. Das ist die jüngerschaftliche Herausforderung. Und das gilt natürlich auch in den Bereichen unseres Arbeitslebens oder auch des Gemeindelebens. So, Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch. Jesus ruft uns auch hier in diesem Bibelvers zu, dass wir uns mit ihm identifizieren sollen. Wir sollen nicht nur Nachahmer sein, sondern wir sollen sein Joch auf uns nehmen. Wir sollen nicht unser Joch auf uns nehmen, wir sollen sein Joch auf uns nehmen. Und sein Joch ist ein Joch der Demut und der Bereitschaft, sich unter den Vater unterzuordnen und den Weg zu gehen. Und wir wissen, Jesus ist den Weg bis zum Tod am Kreuz gegangen, in Demut. Und er sagt hier auch, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und interessant ist die Verheißung, die da drauf liegt, das Versprechen, was damit zusammenhängt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch, das ist eine Belastung. Ein Joch auf sich zu nehmen ist eine Belastung. Ein Joch auf sich zu nehmen ist nicht Komfortzone. Ein Joch auf sich zu nehmen ist eine Entscheidung, zu sagen, ich möchte das Joch Jesu tragen. Das Joch Jesu hat viele Facetten, aber die eigentliche Facette, um die es geht, ist die Bereitschaft, sich einzuordnen, unterzuordnen, zu demütigen. Aber ganz freiwillig, nicht gezwungen. Und es fällt uns schwer auf der Arbeit. Wir werden bisweilen, haben wir das Gefühl, wir werden gezwungen dazu. Es fällt uns auch schwer manchmal in der Gemeinde, weil wir meinen, ja, aber hier, ich werde gar nicht wahrgenommen oder meine Meinung zählt hier aber nichts. Da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernet von mir, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Welche Perspektive, Ruhe für die Seele zu finden, in der Bereitschaft, eine Belastung auf sich zu nehmen, ein Joch zu tragen. Es wirkt ein bisschen widersprüchlich, ist aber das Wort Gottes und ist das, was Gott uns auch, womit er uns auch herausfordert. Das Joch Jesu ist Bereitschaft, sich selber zu verleugnen. Das Joch Jesu ist die Bereitschaft, auch Menschen zu ertragen, wo die Identifikation notwendig ist, die einem nicht schmecken. Und Identifikation mit Jesus bedeutet, dein Joch wird mein Joch. So wie wir am Anfang gesagt haben, dein Tod ist mein Tod, deine Beerdigung ist meine Beerdigung, deine Auferstehung ist meine Auferstehung. Okay, wenn diese Voraussetzung der Demut da ist, dann geht es nicht mehr um meiner, mir, mich, sondern dann geht es um ihn in erster Linie. Und das ist ja auch das Thema, Identifikation mit Jesus. Und der Paulus hat in den Briefen an die Gemeinden alle möglichen Lebensfelder, hat er sich mit beschäftigt, manche mehr, manche weniger, aber er hat sich eben auch mit dem Lebensfeld des Arbeitslebens beschäftigt oder der Arbeitsabhängigkeiten, nenne ich das mal. Und man nennt diese Auflistung die sogenannten Haustafeln. Findet er im Epheserbrief und findet er auch im Kolosserbrief. Und ich möchte mal zwei Texte lesen mit aus diesen unterschiedlichen Briefen, die genau das gleiche Thema beinhalten, nämlich das Arbeitsleben. Und ich möchte auch das aus unterschiedlichen Übersetzungen lesen, um einfach mal was deutlich zu machen. Also, wir fangen mal an mit Kolosser 3, 22 bis 24. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr vor dem Herrn als Lohn Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus, Jesus Christus. Vielleicht kurz dazwischen gesagt, hier wird ein Verhältnis der damaligen Zeit, ein Arbeitsverhältnis der damaligen Zeit dargestellt. Es ging um Sklaven und um Herren. Ich möchte das mal übertragen, es ist nochmal Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sag ich mal bei uns. Manche fühlen sich wie Sklaven auf dem Arbeitsplatz, das mag sein, aber unser Konstrukt ist mehr so Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Also, ich übertrage das mal. Ihr Arbeitnehmer, gehorcht euren irdischen Arbeitgebern mit Furcht und Zittern, und mit aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus. Sieh dein Arbeitgeber, als wäre es Christus. Krass. Ja, vor allen Dingen, wenn er so ganz anders sich verhält als Christus. gar nicht einfach. Und eine echte Glaubensleistung, wenn ich das mal so sagen darf. Christus in einem ungerechten Arbeitgeber zu sehen, fällt extrem schwer. Weil man leidet unter einem solchen Arbeitgeber. Und trotzdem ermutigt uns der Paulus, dieses Brennglas, diese Lupe der Identifikation auf die zu sagen, ich identifiziere mich mit dem Arbeiter, mit meiner Arbeit und dem Arbeitsumfeld so, als würde ich es dem Christus tun. Ich lese mal weiter. Also, arbeitet nicht nur, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln und ihnen zu gefallen, sondern erfüllt als Sklaven oder als Diener Christi von Herzen den Willen Gottes. Dient freudig, als dienet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. In beiden Texten merkt man einen ganz klaren Schwerpunkt, dass Paulus sagt, guckt nicht auf die Menschen. Guckt nicht auf die Reaktion der Menschen in erster Linie. Tut es nicht um der Menschen willen in erster Linie, sondern tut es um Jesu Willen. Wenn ihr arbeitet und ihr kriegt eine Arbeit, die nicht sinnfällig zu sein scheint, dann motiviert euch dadurch, dass ihr sagt, ich tue es, als würde Jesus mir diesen Auftrag gegeben haben. Das heißt nicht, dass man seine Kritik und seine Sachen irgendwo an der Garderobe ablegt und sagt, alles, ich nehme alles einfach so hin und ist auch alles so richtig so, machen das ja alles toll und ich muss das ja so sehen wie Jesus. Also dieses Duckmäusertum, dieses Kadavergehorsam-Ding ist da überhaupt nicht mit gemeint. Sondern gemeint ist damit, eine innere Motivationshaltung zu ändern. Weg von, ich tue es dem Menschen zuliebe oder ich tue es, weil der mich halt beauftragt oder weil ich Geld von dem bekomme, in Abhängigkeit stehen, sondern ich tue es aus einer anderen Motivation. Und die gibt mir kein anderer vor. Die nehme ich mir, weil Gott sie mir hinlegt. Ja? Also, Identifikation mit Christus am Arbeitsplatz ist so, arbeitet, als würdet ihr es dem Herrn tun. Arbeitet, als würdet ihr eure Aufträge von Gott selber bekommen. Eine Haltungsfrage. Ja? Ich hoffe, ich habe mich da vernünftig ausgedrückt. Ich muss die Arbeit nicht nur auffassen, lernen als ein Segen von Gott, sozusagen mich selbst auch zu versorgen und wo Gott seine Versorgung auch durchfließt, durch unser Arbeitsdasein, sondern ich muss es eben auch so sehen, dass Gott meine Haltung zu der Arbeit, meine Herzensbefindlichkeit sozusagen bereit ist, auch durch das Arbeitsleben zu verändern. Und er ruft uns heraus, es so zu tun, als würden wir es ihm tun. Ich habe beim letzten Mal euch eine Liste aufgezeigt, gezeigt, die habe ich hier nochmal rausgeholt. Da habe ich gesagt, die Motivation dient oder jemandem hilft, da ging es um die Armen, Kranken, Schwachen, Ausgestoßenen etc., kann sehr unterschiedlich sein. Und die erste Motivation, die man haben kann, ist, ich tue es um meinetwillen. Ja, ich helfe jemand anders, weil mir das gut tut. Ja, ich fühle mich dann so gebraucht und Leute bewundern mich vielleicht, weil ich so viel diene und ich kriege vielleicht Lob und das tut mir so gut. Ich diene um meinetwillen. Dann gibt es die zweite Stufe, dass man dient tatsächlich um der Not des anderen willen. Das ist schon eine empathischere Haltung, dass man nicht nur bei sich ist, sondern dass man es auch tatsächlich um des anderen willen tut. Oft sind diese Motivationen gemischt, das gebe ich gerne zu, aber ich habe es extra mal aufgelistet. Dann habe ich gesagt, dass es diese Motivation, es für Jesus zu tun gibt. Und dann gibt es eben dieser Punkt, was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Oder wenn ihr eure Arbeit tut, dann tut sie, als sei sie dem Herrn, ist, wir tun es an Jesus. Ja? Und jetzt oben, statt Dienst, Hilfe, könnte man eben auch Arbeit hinschreiben. Oder ich könnte auch Gemeinde hinschreiben. Aber das ist mein nächster Punkt. Unsere Motivationen zu arbeiten sind auch so vielfältig. Unsere Motivationen in der Gemeinde zu sein sind auch vielfältig. Natürlich gibt es Leute hier, die kommen um ihrer selber willen in die Gemeinde, weil sie hier Vorteile von haben. Ja? Es gibt Leute, die kommen auch um der anderen willen hierhin. Aber was Gott möchte, ist, dass wir hier um seinetwillen hinkommen. Dass wir um seinetwillen dazugehören, dass wir um seinetwillen uns beteiligen. Und zwar nicht nur für ihn, sondern an ihm. Ja, aber zur Gemeinde komme ich gleich. Also, diese Motivationsstufen, die gelten für all die Bereiche der Identifikation mit Jesus, die ich da aufgelistet habe. Also alle vier Bereiche hier. Ne? Da, ich habe es ja nochmal drüber geschrieben, aber eigentlich alle diese vier Bereiche. Wer jetzt Arbeitgeber ist oder selbstständig oder Angestellte hat, der möchte bitte im Text, ich sage nochmal, wo er steht, in Kolosser 3, 22 bis 24, da gibt es auch einen Abschnitt, der ist für die Arbeitgeber geschrieben, für die Herren, wie die nämlich mit ihren Sklaven umgehen sollen, der möge da bitte nachlesen. Da wollte ich aber nicht so sehr darauf eingehen heute. Weil die meisten von uns sind in einer Arbeitnehmersituation. Ja, so, also Identifikation in der Arbeitswelt wird ja auch gewünscht von den Unternehmen. Die wünschen sich Loyalität, ja, die möchten gerne, dass man sich identifiziert mit dem, wie nennt man das denn bei den Unternehmen, dieses Selbstverständnis oder wie heißt das so? Bitte? Leitbild, genau das, was die Firma sich an Werten gegeben hat und an Selbstverständnis, dass man das sozusagen von Herzen unterschreibt und so richtig da, ja, diese Firma und die auch so toll findet und ja, das wäre natürlich das, was die Unternehmen sich am liebsten wünschen würden. Das ist natürlich nicht immer so und es gibt gute Gründe dafür, dass das nicht immer so ist. Aber diese Identifikation mit dem Unternehmen sollte für uns eine andere sein. Sie sollte, oder mit der Arbeit an sich, der Arbeitsleistung, die wir erbringen an sich, sollte eine andere sein, nämlich die, dass wir sie an Jesus tun. Ich habe ja in den letzten Jahren, sagen wir mal so, hat es bei mir, ich war immer relativ identifiziert mit meinem Unternehmen, aber es hat da so durch, es hat so einen Abriss gegeben. So, also mit der Firma habe ich nicht mehr so viel am Herzen, ganz ehrlich, aber mit den Leuten, für die ich arbeite, mit denen ich arbeite, sieht das schon anders aus. Und von daher, glaube ich, gibt es auch so Situationen, wo man einfach mit der Art und Weise, wie da gearbeitet wird und so weiter, durchaus auf Kriegsfuß stehen kann. Das ist nicht schlimm und das ist auch nicht gemeint damit. Aber die Arbeit, die man tut, die sollte man so tun, als hätte man sie dem Herrn. Habe ich genug hierzu erzählt, ne? Jetzt komme ich zur Gemeinde. Und sowohl bei dem Arbeitsleben als auch der Gemeinde fällt uns Identifikation mit Jesus deswegen schwer, weil es da um Menschen geht. Da rennen überall Menschen rum und die sind nicht alle immer so, wie man sich die wünscht. Deswegen fällt das schwer, das zu abstrahieren und zu sagen, ich identifiziere, wenn ich die Leute sehe, dann denke ich, das ist der Leib Christi. Weil das ist ja das Bild, was uns die Bibel gibt, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Und der Paulus beschäftigt sich mit dieser Identifikation mit der Gemeinde ganz viel im ersten Korintherbrief. Und wir haben schon aus dem ersten Korintherbrief die Einsetzungsworte zum Abendmahl gehört, aber ich möchte noch eine andere Stelle vorlesen zum Abendmahl. Aus 1. Korinther 10, Vers 16, da sagt der Paulus, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Abendmahl hat zwei Anteile. Der Anteil des Traubensafts oder des Kelches in diesem Fall ist das Zeichen des Bundes, den man auch individuell mit Gott geschlossen hat. Das symbolisiert, wir haben einen Deal, Jesus, du und ich, wir haben einen Vertrag sozusagen und du bestimmst die Vertragsbedingungen und ich will mich daran halten. Und ich will dir immer wieder neu versprechen, wo ich diesen Vertrag breche, will ich umkehren und ich möchte wieder zu dir zurück und ich möchte diesen Vertrag erfüllen. In diesem Vertrag steht ganz viel drin. Da steht drin, was für einen Segen wir bekommen. Die Frage der Erlösung, die Frage der Befreiung, die Frage des ewigen Lebens, all das ist in diesem Vertrag geregelt. Und die Bedingung, die wir als Vertragsnehmer sozusagen erbringen müssen, ist die Bereitschaft der Unterordnung unter Jesus. Jesus, du sollst mein Herr sein, ist sozusagen unser Anteil, ihn herrschen zu lassen. Und nicht zu meinen, man weiß es besser, oder nicht zu meinen, man kann sich dort irgendwie so basteln, wie man Lust hat, sondern die Bedingungen einfach von Gott zu respektieren, zu akzeptieren und mit seinem Leben gegenzuzeichnen. Das ist die Seite des Kelches im Abendmahl. Die Seite des Brotes ist die der Gemeinde. Wie heißt es hier? Ist das Brot, das wir brechen, nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und der Leib Christi ist ja das, was Paulus die Gemeinde nennt. Und er sagt, ihr alle seid irgendwie Glieder an diesem Leib. Ihr habt da alle, nicht, ihr seid nicht nur Ameisen, sondern ihr seid auch Glieder an einem Körper, ein ähnliches Bild. Und ihr habt eine Bedeutung, ihr habt eine Bestimmung, ihr seid wichtig, ihr seid notwendig. Zwar jeder Einzelne, aber Christus ist das Haupt. Ja? So feiern wir im Abendmahl eigentlich zwei Anteile. Den einen Anteil unserer individuellen Nachfolge. Und als zweites die Bereitschaft, Christus, uns mit Christus zu identifizieren in der Gemeinschaft, der Gemeinde. Das ist das, was ihr tut. Wenn ihr das Brot esst, sagt ihr, ich bin Teil von diesem Leib. Habt ihr gar nicht gewusst, ne? Ist aber so. Ihr zeigt, ihr drückt etwas aus, was sich auf diese konkrete Ortsgemeinde bezieht und nicht nur auf diese Gesundheit, nicht nur auf diese, sondern auch auf den Leib Christi weltweit. Wir sagen, ich bin ein Teil davon. Indem ich ein Stück Brot esse, sage ich, ich bin Teil dieses Leibes. Ich identifiziere mich mit diesem Leib. Und was passiert, wenn man sich mit diesem Leib identifiziert? Dann werden bestimmte Dinge, wird man nicht mehr tun, wenn man es wirklich kann, sich zu identifizieren. Ich werde nicht mehr schlecht über meinen Bruder oder über meine Schwester reden. Ich werde mich nicht mehr erheben über den anderen. Weil ich weiß, das ist der Leib Jesu. Ich vergehe mich nicht an dem Leib Jesu, indem ich mich an meinen Bruder und meiner Schwester vergehe. Das ist der Leib Jesus, heilig. Und ich höre auf, über den anderen schlecht zu reden. Ich höre auf, mich über den anderen zu erheben. Ich werde nicht mehr glauben, dass ich unabhängig von dem Leib Christsein leben kann. Ich höre auf, das zu glauben, dass ich in Unabhängigkeit mein Christsein leben kann. Denn Jesus fordert uns heraus, uns in seinem Leib mit ihm zu identifizieren. Und wenn ich den Punkt nehme aus meiner Nachfolge und sage, ja, die anderen Sachen, dort gefällt mir, aber so Gemeinde, ja, schwierig, die sind alle so schwierig, die Leute da, und die machen das auch ganz falsch alle und irgendwie so, dann habe ich ein Problem. Ein grundlegendes Problem mit Jesus habe ich eigentlich. Das fällt nicht sofort auf, aber früher oder später wird er mich fragen, hast du dich mit mir identifiziert in der Gemeinschaft deiner Geschwister? Hast du mich gesehen als den Leib Christi, wo der andere mit seiner Andersartigkeit, mit seiner Schrägheit wirklich auch dazu gehört? Weil ich habe ihn angenommen. Wie kannst du ihn ablehnen? Da werden wir noch viel lernen müssen, weil wir Menschen sind und so unterschiedlich sind und manchmal einfach auch voneinander genervt sind. Und die Schrägheiten des anderen ertragen müssen. Das ist eine Liebesanfrage. Ich werde nicht mehr, wenn ich mich identifiziere mit Jesus als demjenigen, der die Gemeinde, der dessen Leib die Gemeinde ist. Ich werde mich nicht mehr distanzieren von der Gemeinde. Weil ich weiß, dass ich distanziere mich vom Leib Christi. Ja, aber da gibt es auch noch andere Kirchen und andere Gemeinden. Ja klar, Gott da lässt uns viel Freiheit. Aber mir geht es ja hier in dieser Beschreibung um unsere Motivationshaltung. Dann bewege ich mich mehr so hier. Wenn ich sage, ach, da gibt es auch noch andere Kirchen, die machen es irgendwie besser, schöner, so, dann bin ich hier. Jüngerschaftlich bin ich dann nicht besonders reif. Jüngerschaftlich reif bin ich auch, wenn ich das Joch Jesu trage und ich auch manchmal Leute ertrage, die es mir schwer machen. In der Nachfolge, im Glauben, in der Gemeinschaft. Dann bin ich gewachsen in der Nachfolge. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich tatsächlich mich identifiziere mit Jesus in der Gemeinde, dann werde ich mich nicht mehr einem Kritikgeist hingeben. Weil wie schnell kommt das hoch, dass in einer Gemeinde so eine Sphäre herrschen wie, welche Absichten haben die da in der Leiterschaft? Oder, was weiß ich, kann auch was anderes sein. Oder der Hauskreisleiter, oder wen man immer da auf seinem Zettel hat, wo man doch sehr kritisch mit umgeht. Ich wünsche mir, dass wir einen Umgang miteinander pflegen, aus einer Motivation, einer veränderten Herzenshaltung heraus, die dem anderen erstmal nichts Böses unterstellt. Die dem anderen erstmal nichts Böses unterstellt. Nicht ständig mit diesem Kritikgeist unterwegs zu sein. Weil das lähmt den Leib, das kann ihn sogar zerstören. Und das wollen wir nicht. Und genau wie das, was der Paulus im Hinblick auf das Arbeitsleben gesagt hat, können wir das übertragen. Wenn du in die Gemeinde schaust, dann schaue nicht in erster Linie auf die Menschen, sondern schaue in erster Linie auf Jesus. Ist auch genau das, was ich letzte Mal gesagt habe, dieses Potenzial, diese Kraft, was zu ertragen, was zu erdulden, was zu erleiden, die ist wesentlich größer, diese Widerstandskraft ist wesentlich größer, wenn ich mich identifiziere mit Jesus, statt mit dem fehlerbehafteten Menschen, wie wir nun mal alle sind. Überall, wo die Kirche Jesu Christi besteht, besteht sie aus Menschen. Und deswegen gibt es überall dort Konflikte, es gibt überall dort Parteiungen. Das ist nicht irgendwas, was uns hier im Ruhrgebiet besonders trifft, sondern das war schon zu der Zeit der ersten Christen so. Weil es einfach menschelt. Es menschelt überall. Und im 1. Korinther 1, Vers 11 bis 13, da schreibt der Paulus, denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also die haben sich auch schon gezofft damals. Und ich meine dies, also eine besondere Art von Streitigkeit, und ich meine dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus. Nein, ich bin des Apollos. Ich bin des Kephas. Ihr aber seid Christi. Ist denn der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf seinen Namen getauft worden? Ein sehr krasses Bild davon, das deutlich macht, ich muss mich auch um der Einheit willen mit der Gemeinde als dem Leib identifizieren. Also Paulus lenkt den Blick auch weg von den Menschen, die vielleicht auch stark in Erscheinung treten, hin zu Jesus. Und ich finde das auch sehr wichtig. Und da dürfen wir auch als Gemeinde immer wieder lernen, so damit umzugehen. So, und später erklärt er dann am Bild des menschlichen Körpers, was die Gemeinde ausmacht, nämlich Einheit in Vielfalt. Gemeinschaft trotz Unterschiedlichkeiten, trotz Genervtsein voneinander, trotz Antipathien, die herrschen, trotz Unverständnis, was da ist. Und warum? Weil Jesus uns aneinander gebrauchen will, dass wir persönlich in der Jüngerschaft und in der Reife wachsen. Wenn ich immer weglaufe von Menschen, die mich irgendwie, wo ich konfliktscheu bin und mich nicht auseinandersetzen will, wenn ich weglaufe, ich werde nicht verändert. Ich bleibe der, der ich bin. Wenn ich immer weglaufe, bleibe ich der, der ich bin. Gott möchte aber an mein Herz ran. Und er möchte an meine Motivationslage her. Deswegen nimmt er manchmal Menschen, die mir überhaupt nicht schmecken, und packt die in mein Leben rein. Aus pädagogischen Gründen. Und Gott ist ein guter Pädagoge. Gott ist ein sehr guter, ist der beste Pädagoge. Der weiß ganz genau, was wir brauchen. Und auch welche Reibungsflächen wir brauchen mit andersartigen Menschen. Selbst zur Besinnung zu kommen, da habe ich noch einen Teil in meinem Herzen, der es notwendig macht, dass Jesus da an mir arbeitet. Den halte ich ihm wieder neu hin. Im Vertrauen, dass er was ändert. Es ist in der Gemeinde egal, wenn wir uns identifizieren mit ihr als dem Leib Christi, wo wir herkommen, welche Sprache wir haben, welche Kultur wir mitgebracht haben, welche Rasse wir sind, welches Aussehen wir haben, welches Geschlecht wir sind. Wir gehören zu einem Leib, dem Leib Christi. Und mit dem sollten wir uns identifizieren. Und genau das ist eigentlich das, was im Abendmahl geschieht. Individualismus und Egoismus schadet dem Leib, aber Identifikation macht den Leib stark. Macht nicht nur dich selber stark, sondern macht den Leib stark. Und das Joch Jesu zu tragen, stärkt die Einheit und stärkt damit auch die Kraft des gemeinsamen Lebens. Abschließend mit der Bibelstelle, die ein bisschen länger ist, aus 1. Korinther 12, Vers 12 bis 26, wo der Paulus diese Einheit in Vielfalt beschreibt. Da heißt es, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber eines Leibes sind, so viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, wir sind alle in einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht nur ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Ich denke ja manchmal, dass Leute hier sind, die sagen, ja, ob ich hier bin oder nicht, das macht doch überhaupt gar keinen Unterschied. Ja, das läuft ja alles, das funktioniert alles. Doch, es macht einen Unterschied. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Sag, ja, ich bin ein Teil dieses Leibes. Wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehören Sie deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn das ganze Gehör wäre, wo wäre der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes Einzelne von ihnen am Leib, wie er es wollte. Es ist Gottes Absicht und es ist Gottes Initiative, dass du hier bist. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre dann der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns weniger ehrbar zu sein scheinen, also wo man weniger von hört, die versteckten Dienste zum Beispiel, die Glieder, die das tun, die sind aber am Leib total wichtig. Und die umgeben wir, das ist unsere Entscheidung als Gemeinde, so zu leben miteinander, die umgeben wir mit einer größeren Ehre. Also nicht das sind hier die Heroes, die hier auf der Bühne stehen, sondern das sind die Heroes, die einfach im Alltag Jesus leben. Das sind die Heroes. Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren eine größere Ehre gegeben. Nämlich warum? Damit es eben keine Spaltung im Leib gibt. Damit man eben nicht übereinander sich erhebt. Damit man eben nicht richtend übereinander denkt oder spricht. Sondern er möchte, dass der Leib in Einheit da ist. Und dass die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden doch alle Glieder mit. Das hat was mit Empathie auch zu tun. Wenn ich merke, dass einer leidet, selbst wenn ich vielleicht eine beziehungsmäßige Distanz zu dem habe, ich muss mir die Mühe machen, muss versuchen, mich hineinzuversetzen, warum derjenige leidet, woran er denn leidet, um mitleiden zu können. Also wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und einzeln genommen Glieder. Ich möchte jeden hier wirklich ermutigen, sich mit dem Leib Christi zu identifizieren. Und das konkretisiert sich in einer Ortsgemeinde. Identifizier dich mit den Leuten, mit denen du hier zusammen Gottesdienst feierst, mit denen du im Hauskreis bist. Identifizier dich mit ihnen als dem Herrn. Das ist der Leib Christi. Okay, also zusammengefasst nochmal. Die Identifikation mit Jesus hat mehrere Aspekte, vielleicht gibt es noch mehr, ich habe bis jetzt erstmal keine weiteren gefunden, aber wenn ich wieder welche gefunden habe, dann lasse ich es euch wissen, dann machen wir da 5, 6, 7 oder sowas, hängen wir da noch dran. Aber die vier Punkte waren mir sehr wichtig beim letzten Mal, sich mit dem, was Jesus für einen getan hat, zu identifizieren, das hat was mit der Kraft des Glaubens zu tun, dann auch sich mit denen zu identifizieren, die Jesus ganz besonders am Herzen liegen, die auch nicht jetzt unbedingt Gemeindeleute sind, sondern einfach bedürftig, dann sich mit denen zu identifizieren oder mit der Arbeit zu identifizieren, als würde man sie für den Herrn tun und mit der Gemeinde als dem Leib Jesu. Okay, dann bete ich noch und dann können wir weitermachen. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du uns heute, ja, ich sag mal, bekocht hast und dass ich das so rüberreichen durfte. Und ich möchte dich bitten, dass wir deine gute Nahrung essen und verdauen und dass sie sich verwandelt in Lebenskraft und in Veränderung unseres Herzens, unserer Haltung zueinander, zu unseren Arbeitgebern, zu unseren Kollegen an den Arbeitsstellen. Dass wir einfach mehr zu diesem Salz und zu diesem Licht werden, zu dem du uns berufen hast. Zu Überwindern auch von Widrigkeiten, egal ob es jetzt am Arbeitsplatz ist oder auch innerhalb der Gemeinde. Ich bete so darum, dass wir es mehr und mehr vor Augen haben und uns aneignen, uns darauf einzulassen, uns mit dir zu identifizieren in den Dingen des Lebens, Herr. Ich bitte dich da um Hilfe, ich bitte dich um Segen, ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder an das erinnerst, was Jesus uns gelehrt hat. Dass wir es nicht vergessen und dass wir es immer wieder üben und uns einander gegenseitig da drin stärken. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen.